Wow, diese Woche könnt ihr die Börsengeschichte 2025 auf den Kopf stellen. Anschnallen, das müssen Anleger jetzt wissen und das kaufen die besten Investoren der Welt. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute schauen wir auf eine verdammt wichtige Börsenwoche. Die könnte sogar die Börsengeschichte 2025 auf den Kopf stellen. Erstens politisch, zweitens Stichwort Jackson Hole schauen wir uns ganz genau an und auch die Frage, ob für manche oder viele Aktien die Börsengeschichte neu geschrieben wird und eine Aktie, ja, ob man die jetzt vielleicht sogar gerade kaufen muss. Ich gebe euch meine Einschätzung. Ich hoffe, ihr habt wie immer Lust auf dieses Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, eine Algorithmus-Schelle. Und wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Lohnt sich gleich schon richtig, nämlich am Mittwoch, da gibt's ein Blockbuster-Interview mit einem Experten, den ihr sehr, sehr gerne habt. Und jetzt legen wir los. Vorab unser Highlight der Woche, unser brandneuer 13F Value Report. Das Beste, ihr könnt ihn euch jetzt gratis runterladen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und es geht um die besten Investoren der Welt wie Warren Buffett, die über Jahrzehnte den Markt schlagen und zwar mit Buy and Hold, mit den besten Unternehmen der Welt. Wir verraten euch, was die Positionen der besten Investoren der Welt sind und vor allem, wer diese Investoren sind. Ich werde euch gleich noch einen vorstellen. Das ist vielleicht einer der geheimnisvollsten der Welt. Und das Tolle ist, ihr bekommt das alles gratis. Link unten in der Beschreibung, würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Jetzt schauen wir erstmal auf das aktuelle Tagesgeschehen und Alaska war ja eine Enttäuschung am Wochenende. Ich hatte das Briefing für euch ja brandfrisch am Samstagmorgen aufgenommen. Da haben wir das ja schon besprochen. Es war ein Non-Event. Ich hatte am Samstag aber ja auch gesagt, es wird keine große Enttäuschung an der Börse geben. So war es dann auch. Heute die Börsen am Montag minimal im Minus. Ja, man hat es ja davor schon gesehen, dass gewisse Aktien nicht reagiert haben oder sogar im Minus waren, die eigentlich bei einer Einigung oder einem Waffenstillstand oder wie auch immer hätten gewinnen müssen. Also da ist nicht viel an Hoffnung eingepreist. Jetzt geht's aber schon weiter, denn heute ja, treffen sich Trump und Zelensky am Montagabend. Ihr seht's, da ist Unterstützung mit dabei aus Europa. Merz ist mit dabei, von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte, auch noch Emmanuel Macron, Giorgia Meloni ist dabei und auch der britische Premier Keir Starmer. Was wird dann passieren? Trump und Zelensky sollen sich zuerst alleine sozusagen treffen. Mal schauen, ob da wieder was Spannendes passiert wie beim letzten Mal. Ich hoffe und glaube es eher nicht. Das soll um 19 Uhr stattfinden und dann das multilaterale Treffen mit Merz, von der Leyen und Co. Das ist dann für 21 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Mal schauen, wie das die Börsen bewegen wird. Ich glaube, da wird jetzt heute auch kein großes Blockbuster-Ergebnis rauskommen. Aber ich hatte ja auch am Samstag im Briefing gesagt, es war ein Non-Event. Es ist nicht viel passiert unter dem Strich, aber es war sicherlich eher ein Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner als in die falsche Richtung. Und das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, Ukraine, Russland, USA und Co., ist, dass anscheinend ja nicht viel Hoffnung eingepreist ist und es hätte es ja am Montag eine Riesenenttäuschung geben müssen. Also da haben wir eigentlich nicht viel Luft nach unten, aber wenn es dann doch mal irgendwann überraschend eine Einigung gibt, sicherlich Luft nach oben. Wie bin ich gerade konkret aufgestellt? Ganz kurz, weil immer wieder Fragen dazu kommen. Ich habe ja zuletzt Einzelaktien rausgeschmissen, nicht weil ich jetzt so mega bearish bin, sondern weil ich mein Einzelaktiendepot verschlanken, konzentrieren möchte. Meine Cashquote, die ist deutlich unter 20%. Mein ETF Core Depot, das ist deutlich über 50%. Wollt ihr da mal ein Video dazu zu meinem ETF Core Depot oder generell, wie man ein ETF Depot aufstellen kann? Soll, wie auch immer, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wichtig, dieses Video ist für jedes Video auf diesem Kanal keine Anlageberatung. Es dient nur der Information. Ich spreche darüber, was ich mit meinem Geld mache. Und wenn du irgendwas aus diesen Videos ableiten solltest, dann machst du das zu 100% auf eigenes Risiko. Und weder ich noch der Kanal haften für mögliche Verluste. Und die Verluste sollte man immer die möglichen natürlich beachten und die Risiken an der Börse. Schauen wir kurz auf eine Aktie, die ich vor kurzem aufgestockt habe, nachgekauft. Ja, da bin ich noch ordentlich im Minus, so wie viele wahrscheinlich, und zwar Novo Nordisk. Da hatte ich ja ein Video veröffentlicht am 6. August und das war kein so schlechtes Timing. Zuletzt hat sich die Aktie ordentlich erholt, hier um mehr als 16%. Allein hier 6. August war das Zwischentief. Mal schauen, ob es so weitergeht. Viele hatten ja befürchtet in den Kommentaren, oh, die fällt jetzt erstmal unter 30. Jetzt bewegen wir uns ja, Richtung 50 Euro. Mal schauen, wie nachhaltig nachhaltig das ist. Es gab jedenfalls weiterhin gute Nachrichten, denn hier sehen wir es, Wegovy erhält weitere US-Zulassung, Aktie legt zu und das Wichtige ist, Wegovy gibt es ja schon länger, natürlich ist ja ein Blockbuster-Medikament von Novo Nordisk, aber jetzt das Spannende, bisher wird es ja zum Beispiel zur Gewichtsreduzierung eingesetzt, jetzt gab es aber die Zulassung zur Behandlung einer schweren Form der Lebererkrankung in den USA und das ist natürlich jetzt schon eine sehr gute Nachricht, da kommt man zum Beispiel Konkurrenten eben wie Eli Lilly, vielleicht der Konkurrent schlechthin, kommt man natürlich zuvor. Jetzt kommen wir zu weiteren wichtigen Terminen. Ihr seht schon, es ist gerade viel los bei Einzelaktien sowieso, aber auch am Markt. Denn diese Woche ist was? Jackson Hole, das berühmte Notenbankertreffen. Das ist ja einmal im Jahr und zwar dieses Jahr vom 21. bis 23. August. Wir haben noch Arbeitslosenanträge in den USA in dieser Woche und die Fed Minutes, also die Protokolle kommen am Mittwoch. Aber es wird natürlich spannend. Jerome Powell wird sprechen. Jackson Hole. Und zwar am Freitag. Am 22. August um 17 Uhr und da gibt's natürlich große Erwartungen. Es wird Jerome Powells letzte Rede als Fed-Chef sein bei Jackson Hole und zuletzt haben die Märkte ja eindeutig sich festgelegt, die Zinsen werden wieder fallen am 17. September. Und da hoffen natürlich jetzt viele drauf, dass Jerome Powell am 22. August da schon mal eine Andeutung macht, schon mal mehr die Zinswende verbal einläutet. Und da ist jetzt die große Frage, ja, wird das passieren? Die Märkte sind schon mal vorsichtiger geworden. Letzte Woche war die Zinssenkung eigentlich noch geritzt. Da war man schon Richtung 100% bewegt. Jetzt stehen wir wieder bei 84,8%. Immer natürlich noch ganz klares Signal. Die Zinsen werden fallen. Aber da sind die Märkte schon deutlich vorsichtiger geworden. Und ich glaube auch, dass Jerome Powell sich eher vorsichtig äußern wird. Warum? Das schauen wir uns gleich genauer an.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Er ist nämlich in einer gewissen Zwickmühle und ich frage mich, warum sollte er sich jetzt schon aus dem Fenster lehnen, wenn es noch fast ein Monat ist bis zum 17. September und gerade sich die Zölle ja schon so ein bisschen reinfressen, die Inflationsgefahr steigt. Also warum sollte er jetzt schon das Fass aufmachen? Ich glaube eher, dass er sagen wird, ja, wie immer datengetrieben, man wird einfach noch schauen, was tut sich und wird dann eben entscheiden. Denn Jerome Powell befindet sich gerade in einer Zwickmühle. Die Wirtschaft hat sich abgekühlt in den USA, ist aber nach wie vor robust. Das läuft viel besser, als viele befürchtet haben. Aber trotzdem der Markt auf der einen Seite und vor allem auch die Trump-Regierung, die Beteiligten sagen das ja bei der Gelegenheit, erwarten heftige Zinssenkungen. Der Markt erwartet zumindest moderate Zinssenkungen. Das ist die eine Seite, die Jerome Powell managen muss und natürlich auch die Wirtschaft im Blick haben, dass die sich nicht zu stark abschwächt. Auf der anderen Seite ist aber natürlich die Inflationsgefahr und das ist gerade eine ganz unangenehme Zwickmühle. Denn wir haben es ja zuletzt schon gesehen, die Inflation an sich ist noch im Griff bei den Verbraucherpreisen. Die Erzeugerpreise letzte Woche waren aber schon heiß und jetzt kommt Goldman Sachs und wir schauen auf diesen Chart und das ist, glaube ich, das Entscheidende für die kommenden Wochen und Monate. Ja, wo werden die Zölle hinwandern? Und wir sehen, bislang fressen sozusagen die Unternehmen die Zölle, nämlich 64% der US-Unternehmen, ja, schlucken sozusagen die Zölle. Nur 22% gehen demnach an die US-Konsumenten weiter und 14%, die schultern hier die ausländischen Exporteure. Und Goldman rechnet damit, dass das jetzt dann, ja, Prognose bis Oktober, dass das sich bald ändern werde. Und zwar 67% ist die Prognose, dass das die US-Konsumenten hier abkriegen, 25% ausländische Exporteure und nur noch 8% die US-Unternehmen. Und was würde das natürlich bedeuten, wenn man es weitergibt an die Konsumenten? Richtig, die Preise steigen, Inflation. Und das ist eben gerade die große Gefahr und das ist eben auch die Gefahr, dass da die Zinssenkungshoffnungen enttäuscht werden könnten, wenn die Fed eben sagt, wir sehen da jetzt schon ein ordentliches Inflationsrisiko, wir warten jetzt erstmal ab, die kommenden Wochen und Monate, ob sich das wirklich überträgt und dann wären Zinssenkungen vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt kommt aber eine ganz wichtige Sache, denn uns wird ja schon lange erzählt, auch letztes Jahr schon, oh, wenn die Zinsen nicht fallen, ja, dann ist alles vorbei, dann ist die Börsenparty abgesagt, dann wird das eine große Katastrophe und eigentlich hätte die Katastrophe schon längst kommen müssen. Und jetzt schauen wir mal auf die Vergangenheit. Was ist eigentlich passiert, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hat? Sind da die Zinsen de facto wirklich so stark gefallen? Das ist eine ganz spannende Frage. Und da sehen wir jetzt Folgendes, hier blenden wir das mal ein, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hat, außerhalb einer Rezession, das ist ganz wichtig, hier seht ihr jetzt die Übersicht und schaut mal auf die letzte Zeile, also Average Outside Recessions, wenn die Fed hier gesenkt hat, minus 0,97, das war der Durchschnitt, was ist dann passiert am längeren Ende, ihr wisst ja, die Notenbank macht das kurze Ende, das lange Ende macht dann der Markt und hier seht ihr, was ist dann de facto passiert bei den Zinsen, es ist gar nichts passiert, also jetzt ist das Ganze schon mal nicht so wild, denn diese Hoffnung, dieses Narrativ, die Zinsen müssen jetzt runterknallen, damit die Märkte steigen können, das ist natürlich schon anzuzweifeln, denn ich hatte es ja am Samstag im Briefing euch gezeigt, wenn die Zinsen gefallen sind, dann waren die Märkte rund um Allzeithoch ein Jahr immer höher und wir sehen, dass wohl in der Vergangenheit die Zinsen dann nicht komplett runtergeknallt sind. Also das würde ich alles nicht überschätzen. Es zählt am Ende nur eins und zwar, ob die Inflation jetzt mit Macht zurückkommt oder nicht. Und wenn sie das nicht tut, dann haben wir kein Problem. Denn die Unternehmen, die brummen gerade. Jetzt ist natürlich die Frage auch, wie lange hält das? Es wäre natürlich gut eigentlich für die Unternehmensgewinne, nicht nur eigentlich, wenn sie es an die US-Verbraucher oder an andere weitergeben können, damit die Margen nicht zu sehr unter Druck kommen. Man muss eben die Balance finden. Unternehmensgewinne weiterhin gut, nicht zu viel Inflation. Das wird eben die Kunst für die nächsten Monate oder die Aufgabe. Hier sehen wir nämlich hier die Earnings Revisions, also die Gewinnrevisionen. Die sind gerade ganz stark das höchste Momentum seit 2021. Deswegen sind zuletzt auch die Kurse so stark gestiegen. Wenn wir aber mal schauen hier auf die Earnings Machine, also auf die Gewinnmaschine des S&P 500, dann sehen wir hier auch 2019 eine ordentliche Abkühlung. Also damals gab es ja auch schon hier Handelskrieg, Zölle und Co. Also man muss natürlich schon eins einpreisen, dass diese Gewinndynamik jetzt so weitergeht. Da muss man natürlich mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Also die kommenden Monate könnten natürlich schon ein bisschen normaler werden. Ich bin jetzt auch nicht mega bearish. Am Samstag hat jemand drunter geschrieben, oh, Mario wird ein bisschen vorsichtiger. Ich bin einfach nüchtern gerade. Ich sehe überhaupt nicht den großen Crash oder irgendwas, außer wie gesagt, die Inflation würde jetzt komplett eskalieren, aber das sieht man einfach noch gar nicht. Und ich bin einfach ein bisschen nüchterner. Die Gewinndynamik, ja, das wird sich ein bisschen abschwächen. Die nächsten Quartale, also Berichtssaisons, könnten ein bisschen schwieriger werden. Also man muss da einfach ganz entspannt bleiben und sollte jetzt nicht zu große Hoffnungen haben. Und da könnte Stockpicking natürlich auch eine gute Idee sein. Und einen Stock hat zuletzt Warren Buffett gepickt. Das hat natürlich Schlagzeilen gemacht. United Health Group, größter Krankenversicherer in den USA. Erst ein bitterböser Absturz, jetzt das Comeback. Denn das hat natürlich die Aktie richtig befeuert. Sie ist gerade schon wieder ordentlich im Plus. Das ist schon Wahnsinn, wenn wir jetzt hier mal kurz auf den Kurs schauen. Heute schon wieder, glaube ich, zweistellig im Plus. Na ja, schauen wir mal hier. Steht jetzt bei 267 Euro. Also das ist schon sehr, sehr stark, wie die Aktie jetzt zuletzt gelaufen ist. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn Buffett da einsteigt und wenn jetzt der Turnaround gerade passiert, muss man diese Aktie jetzt kaufen? Ja, ist das jetzt ein No-Brainer? Schauen wir einfach mal ganz nüchtern auf die Zahlen. United Health Group, Marktkapitalisierung 243 Milliarden Euro. Das ist schon ein richtiges Dickschiff. Und man muss ja mal überlegen, wie die Aktie zuletzt eingebrochen ist und trotzdem noch so ein Schwergewicht. Aktueller Kurs, ja, wir sind jetzt bei 268 Euro. Das Forward-KGV, jetzt haben wir schon das erste Fragezeichen. Das ist ja Forward, also schon für die zukünftigen Gewinne, ist bei 18,7. Und das nach diesem Absturz. Jetzt ging es ein bisschen nach oben, aber das ist jetzt schon mal nicht so, dass man sagt, wow, spottbillig. Gewinnentwicklung, ja, dieses Jahr geht's da eben scharf runter. Kommendes, übernächstes Jahr wird dann wieder ein ordentliches Plus erwartet. Problem, da sehen wir natürlich ein Riesenproblem, die Bruttomarge, 20,8%, das ist niedrig wie lange nicht. Also wenn wir einfach mal die letzten 10 Jahre uns anschauen, die Margen waren immer höher, also da sehen wir, richtiger Margendruck ist da. Trotzdem, klar, das Kursziel kurzfristig kürzerfristig bei 300 Euro. Und die Kurschance sehen Analysten natürlich bis zu einem Verdoppler. Was man natürlich auch noch bemerken muss, Dividendenhistorie, die ist noch super intakt, sehr spannende Dividendenaktie. Wir haben sie auch schon lange in unserem Beating Beta Dividendendepot, haben da auch nachgekauft nach diesem Absturz und keine Senkung seit 25 Jahren. Jetzt die große Frage, ja, ist das ein No-Brainer, muss man kaufen? Wir haben natürlich viele Probleme. Also erstens natürlich mal die Regulatorik, die ganzen Diskussionen um Medicare Advantage und dann natürlich die politischen Eingriffe. Trump macht da ja auch viel, die Medikamentenpreise und Co. Also da ist gerade viel Unsicherheit natürlich drin und wir sehen halt auch einfach die Kosteninflation, steigende Ausgaben, die Margen sind massiv unter Druck und ich glaube jetzt, dass das ein Problem ist, das lässt sich jetzt nicht einfach über Nacht lösen. Ich würde es mal diplomatisch formulieren, langfristig glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Chance bei dieser Aktie, deswegen steigen ja auch Investoren wie Buffett ein, Michael Burry hat auch auf steigende Kurse gesetzt, andere große Player auch. Also ich glaube, mittellangfristig auf jeden Fall eine Chance, auch jetzt natürlich noch einzusteigen. Und ich glaube, wenn man einen Dividendenfokus hat, dann ist die Aktie auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann würde ich jetzt auch zuschlagen. Ich kaufe die Aktie jetzt nicht, weil sie mich bewertungstechnisch nicht so anspringt, weil ich ehrlich gesagt auch bei diesen Problemen einfach mich selber nicht kompetent genug sehe. Ich finde das einfach schwer einzuschätzen. Dazu ist mir die Bewertung noch zu ambitioniert. Also jetzt sage, okay, da haben wir jetzt nochmal ordentlich Puffer nach unten. Also deswegen lasse ich die Finger davon und sie passt eben auch einfach nicht hundertprozentig oder eigentlich gar nicht in meine Strategie, weil ich momentan keinen Dividendenfokus habe. Deswegen für mich ist sie jetzt kein Kauf. Ich glaube aber schon, dass sie in das ein oder andere Depot sehr gut passen kann. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Aktie im Depot habt oder ob ihr sie kaufen werdet. Und das Tolle an der Börse ist ja, jeder hat ein anderes Depot, jeder hat einen anderen Stand, wo er ist beim Investieren, hat andere Ziele, hat ein anderes Alter und es sollte ja für jeden was dabei sein und man sollte nie blind irgendjemandem folgen. Deswegen haben wir natürlich mehrere Top-Investoren und was die im Depot haben, da ist viel Inspiration für euch auch drin. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Wie gesagt, gratis könnt ihr euch unseren Report downloaden und dann findet ihr spannende Investoren wie Lee Lu. Den habt ihr schon mal gehört? Da bin ich jetzt gespannt, wer den kennt. Ja, ist vielleicht einer der faszinierendsten, aber gleichzeitig geheimnisvollsten Investoren unserer Zeit. Und ich werde euch mal kurz erzählen, wer dieser Lee Lu ist. Der hat nämlich eine sehr spannende Geschichte. Wurde geboren 1966 in China, hat dann einen Dreifachabschluss gemacht, ist dann emigriert in die USA an der Columbia University. Und da fängt die Geschichte eigentlich schon an. Das ist nämlich ausgerechnet die Universität, wo einst Buffett von Benjamin Graham lernte, dem Vater des Value Investings oder auch vielleicht kann man sogar sagen, der Erfinder des Value Investings. Und Lee Lu hat Charlie Munger, der leider nicht mehr unter uns weilt, wirklich eine Legende, von der man so viel lernen kann, den hat er tief beeindruckt. Charlie Munger hat ihn dann sogar in sein engstes Anlageumfeld aufgenommen und Munger hat dann auch investiert. Himalaya Capital heißt die Firma, die Investmentfirma von Lee Lu und Munger hat ihn sogar bezeichnet als seinen geistigen Nachfolger und auf die Frage, wer der nächste Warren Buffett ist, hat er auch Lee Lu genannt ins Spiel gebracht und er war ja auch als Nachfolger im Gespräch, ja, dass er Berkshire übernimmt. Also das ist schon wirklich ein ganz spannender Investor. Und 1997 hat er Himalaya Capital gegründet. Jetzt ist die Frage, wie geht er ran? Er investiert natürlich mit Geduld, langfristig, darum geht's und hochkonzentriert und sein Fokus liegt auf Unternehmen, ja, die stark sind und die vor allem einen strukturellen Wettbewerbsvorteil, also den berühmten Burggraben haben. Und jetzt ist die Frage, ja, was sind solche Unternehmen? Was ist seine Top-Position im Moment? Und das ist Bank of America. Da hat er im Jahr 2020 angefangen, Positionen aufzubauen und hat die dann immer weiter aufgebaut. Bank of America ja in den letzten Jahren mit einer sehr starken Performance. Schauen wir hier mal auf die Zahlen. Und da muss ich sagen, rein vom Zahlenwerk, ich bin überhaupt kein Bankenfan, ja, würde mich das jetzt schon vielleicht sogar ein bisschen mehr anspringen als United Health, denn wir haben hier ein Forward KGV von 11,9, Forward PEG unter 1, auch sehr spannend. sehen hier schönes, stabiles Wachstum. Klar, die sinkenden Zinsen dann eventuell könnten bei den Banken natürlich ein bisschen nicht ganz so schön sein, aber das wird ja wahrscheinlich auch im Rahmen bleiben. Wir haben hier eine Nettomarge von 29% und Analysten sehen hier ja eine Kurschance von bis zu 30%, Wachstumsrate 15%. Also das ist schon ein sehr solides Geschäftsmodell, auch natürlich dividendentechnisch attraktiv und auch vor allem was Aktienrückkäufe jetzt auch wieder jüngst betrifft, da ist Bank of America schon sehr gut unterwegs. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Bankaktien generell. Ich bin da kein Fan, bin auch nicht in Banken investiert, aber ich muss schon sagen, das ist natürlich schon ein starkes Unternehmen. So Leute, jetzt freue ich mich sehr auf euer Feedback und ihr könnt euch schon auf den Mittwoch freuen. Da gibt es ein spannendes Interview mit einem eurer Lieblingsexperten und dann natürlich am Samstag Briefing wieder. Da werdet ihr geupdatet und dann haben wir natürlich auch schon Jerome Powell mit drin. Dann wissen wir einfach, was diese Woche über passiert ist, die Fed Minutes und Jerome Powell, ob wir dann ja mehr wissen, schlauer sind mit Sicherheit. Wir haben natürlich dann auch mehr Infos, was jetzt passiert ist mit Trump, Zelensky, Merz und Co. Also auf jeden Fall eine spannende Woche. Und ich sehe uns eigentlich in einer ganz guten Position. Aber wir müssen schon sagen, das Inflationsthema ist auf jeden Fall zurück und das sollten wir nicht unterschätzen. Leute, jetzt freue ich mich sehr auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und unseren Report, 13F Value Report, den kannst du dir jetzt gratis hier runterladen. Und hier kannst du dir nochmal das Briefing vom letzten Samstag anschauen.